Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten und schönsten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Rebecca Madeleine Katz, Sängerin aus Schrotzberg.
Hallo Nick.
Du hast dir noch jemand mitgebracht, den hängen wir gleich an.
Sehr schön, das ist mein Vater.
Rebecca Madeleine Katz, du bist was oder du tust was?
Ich bin Sängerin vom Beruf.
Das ist gut. Du kannst also in allen Lebenslagen möglich und unmöglich singen, wahrscheinlich unter Wasser etwas weniger.
Ich selbst unter Wasser, glaube ich, würde ich noch hinkriegen. Es würde bloß niemand hören.
Gut, fantastisch. Gesehen haben wir uns das letzte Mal in Schrotzberg im Schloss.
Ja, auf der Vernissage, genau.
Auf der Vernissage bei
Martin Schwarz aus Bartenstein, eigentlich aus der Schweiz.
Aus der Schweiz. Genau. Er lebt ja in
Winterthur.
Ja, er hat fantastisches Zeug. Mhm. Wenn man das Wort, was er da darstellt, laut ausspricht, ist es ganz klar, was er da macht. Aber für den ersten Anblick ist es
vollkommen grotesk.
Genau. So nach dem Motto, was ist denn das jetzt?
Genau.
Gut, ich habe dich dort erlebt mit einem Piano-Player, sage ich jetzt mal ganz respektlos. Wer war der Piano-Player?
In dem Fall war es mein Vater, Alexander Katz, der auch zum Großteil meine Stücke, die ich auf die Bühne bringe, mittlerweile musikalisch untermalt und auch selber komponiert alles.
Du hast also das Wahnsinnsglück, einen solchen Vater zu haben.
Großes Glück.
Wie sieht's denn aus mit der Mutter?
Meine Mama, die ist die gute Fee. Die sorgt dafür, dass wir alle ruhig bleiben, macht den Kakao und sorgt dafür, dass wir ruhig bleiben, wenn wir total aufgeregt sind. Sie ist die gute Fee, wirklich.
Die kann wahrscheinlich am besten Schokoladepudding kochen. Kein Mensch.
Nein, den mache ich.
Ach, den machst du.
Aber ein Wahnsinns-Rehbraten zum Beispiel.
Oh, das sind die Sachen, die das Leben lebenswert machen.
Finde ich auch.
Neben der Singerei, weil Singer, so wie du singst, oder das, was du singst, ist ja auch körperlich sehr anstrengend.
Ja, also sehr.
Habe ich immer so bei den, wenn man früher dann Oper oder Operette geguckt hat, also diese massiven Sängerinnen, die dann da sich richtig ins Zeug legen musste.
Ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Also die meisten sind ja sehr schlank, weil sie auch sehr viel Sport treiben. Das hält ja fit. Man sagt ja, umso öfter man sehr viel laufen geht, umso größer wird das Lungenvolumen. Und das halte ich ähnlich. Also
da ist also mit Rauchen dann nichts drin. Also wenn wir zwei uns jetzt irgendwo treffen werden, würde ich sagen, Mädchen, vergessen die Zigarren nicht.
Nein, das würde ich nicht machen. Es sei denn, wir würden betrunken unterm Tisch sitzen. Dann würden wir vielleicht eine Zigarillo miteinander rauchen.
Das wäre mir zu wenig. Ich brauche dann schon eine richtige Zigarre. Gut. Du bist noch nicht auf der Welt gewesen und da ist Folgendes passiert. Was hat die Mama gemacht?
Die hat mich überall hin mitgenommen. Ging ja wohl nicht anders. Also ich war bei jedem Konzert, anscheinend haben die, meine Eltern haben mir das so erzählt, war ich immer dabei, unterm Herzen meiner Mutter, wie man so schön sagt.
Gut, und der Vater hat auf den Bauch getrommelt und hat zu den Refrain-Quai-Marsch gepfiffen.
Na, nicht ganz. Also mein Vater war oben auf der Bühne und hat Posaune mit seiner Big Band oder mit den kleineren Besetzungen gespielt. Aber er kann auch selber kurz was dazu sagen. Also das wäre schon schön.
Lass mal ihn mal außen vor, er darf nachher dann auch mal was sagen.
Schön.
Du bist also in eine, ja, wie soll ich sagen, in eine
Künstler,
Musik...
Ich bin auf Künstlerszene aufgewachsen. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, in der Liststraße. Das ist so die Verlängerung der alten Weinsteige, wo die Zacke noch hoch und runter fährt. Und ja, das war ein richtig schönes Künstlerviertel. Also da waren Maler und Musik, sehr viele Musiker. Und mittlerweile auch wirklich wieder ein Künstlerviertel. Also richtig auserkoren in Stuttgart und es war sehr schön. Also ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Kindheit in Stuttgart, bis ich ungefähr 20 war. Wir sind erst von der Liststraße in die Böblinger Straße, an den Marienplatz gezogen und dann rauf in den Sonnenberg, in die Heinestraße. War traumhaft schön mit einem Blick über Kaltental. Und dann haben wir uns entschlossen, Stuttgart zu verlassen. Und eigentlich wollten wir an den Bodensee ziehen. Aber da haben wir leider nichts gefunden, was auch unserem Geldbeutel entsprochen hätte. Und dann hat eine gute Freundin von uns damals gesagt, die bei Künzelsau wohnte, wir sollen doch bei der Hohenloher Schlossverwaltung anrufen. Und die Fürstin zu Bartenstein hat damals gesagt, ja, kommen Sie vorbei, wir haben eine Wohnung frei und ein Häuschen, schauen Sie sich beides an. Wir haben uns für das rechte Gesindehaus in Bartenstein entschieden und wohnten da 5 Jahre und dann sind wir 5 Jahre später weggezogen und wohnen jetzt bei Schrotzberg-Leutzendorf und fühlen uns da sehr wohl. Seit 10 Jahren, jetzt ist es 11. Jahr schon und sind glücklich. Ja, das Land ist toll.
Du bist mit Musik als Lebensmittel schon auf die Welt gekommen.
Wenn man es so nimmt, ja. Aber meine Lieblingsspeise war trotzdem Spaghetti Bolognese.
Ich denke, das ist bei allen Kindern so. Also wenn ich das Wort allein schon höre, dann graust es mich. Das
oh je, also, ehrlich? Das Vegetarier?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber wenn ich die Töchter gefragt habe, was möchten wir heute Mittag gerne essen?
Spaghetti!
Immer das Gleiche.
Ja, das ist Kind, das sind Kinder. Kinder lieben es.
Ja.
Ja.
Also Musik als Lebensmittel meine ich so, jetzt nicht Applaus ist das Brot des Künstlers, davon wird er nicht satt, aber er braucht ihn. Und ja. Musik ist Lebensmittel. Es gehört zu deinem Leben hinzu.
Ich war immer dabei. Ich war also, wir haben es im Vorgespräch, haben wir es ja kurz gehabt, und zwar, wir waren unterwegs. Ich hätte eigentlich Schule gehabt, ich wurde krankgeschrieben und wir waren eine Woche auf Tour mit meinem Vater durch Italien. Das war normal. Ich habe eine Wahnsinnskindheit dadurch gehabt, dass meine Eltern mich überall hier mitgenommen haben. Ich war viel mit Erwachsenen zusammen. Dadurch habe ich sehr viel erlebt. Vielleicht auch kann ich dadurch Dinge, die ich singe, viel besser rüberbringen, weil ich nicht mit diesen typischen Kindheitserinnerungen jetzt zusammenkomme, wie Kinder waren, sondern ich habe viele Erwachsene erlebt in meiner Kindheit und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und zwar positiv, wirklich nur positiv.
Das ist natürlich, war, wie gesagt, man hatte das Vorgespräch mit viel musikalischer Prominenz.
Ja.
Dein Vater kommt aus der Swing-Jazz-Szene.
Genau, ja.
Da geht es ja munter, also bei dieser Musik geht es auch munter zur Sache. Und Jazz ist ja, ja, schon solchen Sachen im Prinzip, trotzdem, dass man an die Harmonien gebunden ist, eine riesengroße Freiheit.
Absolut.
Also mehr geht nicht. Also ich komme aus der Rockmusik, auch da hat es Ähnlichkeiten, aber Jazz an sich ist die riesengroße Freiheit. Nur ist die Frage, mit der riesengroßen Freiheit, was mache ich jetzt mit der? Die soll dann schon sollte ausgefüllt sein. Ein Jazzmusiker lächelt darüber, der sagt, Nick, du schwätzt ein Zeug daher. Aber es ist im Grunde genommen so. Es sind alle, ich sag's mal, die Optionen in G-Dur stehen dir offen ohne Ende. Ist es so, Alexander?
Jetzt komme ich dazu. Nein, das ist so nicht richtig. Außer man nimmt vielleicht eine Jazz-Richtung. Das ist der Free Jazz, wo alles, wo es keine Regeln mehr gibt. Aber ich bewege mich doch in meiner Musik. Das ist die Zeit der späten 30er, 40er bis 50er Jahre. Man nennt es heute Mainstream. Ist man doch in Regeln eingebunden. Man ist in harmonischen Regeln, man ist in rhythmischen Regeln. Man ist in der Form gebunden. Also die Sachen haben, die wir spielen, die Melodien haben alle die europäische Metrik, sprich Achttaktik. Ich kann nicht, wenn ein Stück Achttakte hat, dann über Elftakte improvisieren. Also ich bin in einem Regelwerk drin, in dem ich mich auch wohlfühle, meinen Mitmusiker. Viel wichtiger ist bei meiner Musik, dass man schön spielt. Das heißt, die Melodien, die man dann in der Improvisation macht, das wiederum schön ist, vielleicht noch eins oben drauf sitzt auf das Thema. Und ganz wichtig ist das Kommunizieren. Also ein guter Dialog, Antwort und Frage und so, ist in meiner Musik auch wichtig. Das heißt, man hört immer auf den anderen, was spielt der, und versucht ihm zu antworten. Wie bei einem normalen Gespräch auch. Und das ist dann höchste Lust und die höhere Form des Musizierens in meiner Musik.
Gut, Rebecca, komme ich zu dir zurück. Faszinierende Worte eines Künstlers, eines Fullblut-Musikers.
Ich hätte es nicht anders ausdrücken können, tut mir leid.
Ich kann nur lange Ohren machen und kann zuhören. Komme ich nochmal zu dir zurück, Rebecca. Du hast irgendwann mal den Berufswunsch nach dem Motto, ich werde Sängerin, oder wolltest du als Kind auch Lokomotivführerin werden wie ich, oder Lokomotivführer?
Also ich hatte eher den Wunsch, in die Archäologie zu gehen. Und dann wollte ich unbedingt Meeresbiologie studieren. Meiner Mutter, ihr Bruder ist in Israel und ist selbst Meeresbiologe, war mit Jacques Cousteau auf einem Schiff und er war ganz toll. Also, und das hat mich immer gereizt. Und Israel, Familie und so, wollte ich immer hin, und dann brach plötzlich der Kontakt ab. Es war niemand mehr da, wir erreichen niemanden mehr. Das war ganz tragisch. Für meine Mutter ganz schlimm, weil es ihr Lieblingsbruder ist. Und damit war dann der Berufswunsch eigentlich weg, muss ich ehrlich sagen, weil ich wollte immer zur Familie, also ich wollte da ein bisschen eingebettet sein. Das ist auch ganz wichtig für mich. Wir wohnen ja alle zusammen, wir wohnen in einem kleinen Bauernhäuschen mit großem Garten, wo wir zusammen wohnen, ja, und das war dann weg und das war für mich immer wichtig. Und dann sind wir zusammen hierher gezogen und ich hatte vorher schon Unterricht bei einer ganz, ganz reizenden alten Dame, Rose Reuter. Sie ist vor einigen Jahren verstorben mit, ich glaube, knapp 90 Jahren, genau, 89 Jahren. Und die hat mich auf die Seite genommen, als ich in der 12. Klasse war, und hat gemeint, Rebecca, den Part der Cengi aus der Drei-Groschen-Oper, den kannst du nicht einfach singen, das muss gelernt sein. Und dann bin ich regelmäßig zu ihr zum Unterricht gegangen und hat sie gemeint, also Rebecca, du hast so eine tolle Stimme, du wärst auf der Opernhochschule ganz toll aufgehoben, dich arbeiten wir darauf hin. Die Aufführung war ein Erfolg, ich arbeite weiter mit ihr zusammen und dann bin ich auf die Musikhochschule nach Würzburg gekommen.
Wo war der Erfolg?
Erst in der Schule und dann später mit meinem Vater. Also ich bin dann, ich glaube so ein halbes Jahr später war ich das erste Mal mit meinem Vater auf der Bühne. Eine Musikerin war ausgefallen und mein Vater hat gemeint, Rebecca, wenn ich das für dich umschreibe, würdest du dich trauen, das zu singen? Und ich habe gemeint, klar, mache ich sofort. Und dann war ich dabei. War toll. Und so bin ich reingeschlittert. Eigentlich hatte ich nicht den Wunsch, Musikerin zu werden. Ich bin wirklich reingeschlittert, obwohl ich so viele Musiker in der Familie habe. Also meine Großtante ist in Hamburg, glaube ich, Kantorin. Mein Onkel ist erster Cellist an der Staatsoper, hat auch übrigens einige Echos, Klassik-Echos. Michael Groß und dessen Kinder sind auch alle Musiker geworden. Also meine Tante ist am großen Haus in Stuttgart als Französisch-Sprachlehrerin für die Opernsänger. Eigentlich war es logisch, aber ich wollte es nicht. Aber es ist wundervoll. Ich bin ganz glücklich damit.
Ist ja bei vielen Töchtern so gegenüber der Mutter, ich will nie so werden wie du. Du bist einfach nur ätzend, also diese Pubertätsphase.
Ich war nie in der Pubertät.
Ach, du warst nicht?
Nein, meine Mutter sagt, ich hatte nie eine Pubertätsphase. Ich war nie schlimm, angeblich. Also meine Mutter sagt, ich war nicht schlimm. In der Pubertätsphase bin ich nie gekommen, da kam ich gar nicht dazu. In der Zeit war meine Mutter ziemlich krank. Und deswegen war das für mich gar keine Frage. Ich war für meine Mutter da. Und meine Schulkameraden alle, das war ganz schrecklich und ich wollte auch dann auch nie so sein.
Gut, du hast uns Musik mitgebracht.
Ja.
Das erste Lied, was hören wir von dir?
Das ist Imagination, eine Aufnahme ungefähr 10 Jahre schon alt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es war meine erste Studioaufnahme und besser gesagt Live-Aufnahme bei einem Konzert mit meinem Vater mit der Band, damals Louis Prima Revival Band, aber heute heißt sie El Cat and the Roaring Tigers.
Ein fantastisches Stück am Stück Ende, kann man nur sagen. Applaus ist das Brot des Künstlers. Und da war ja reichlich gegeben. Mann, es war ja auch ein gutes Stück.
Finde ich auch.
Jetzt komme ich noch mal zu dir.
Gerne.
Das heißt, klar, du bist ja mein Gast, dann muss ich ja zu dir kommen. Du hast, wie gesagt, die Schulbühne war im Grunde genommen so dieser erste Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten, was das auch immer heißt.
Mein Vater hat übrigens damals die Big Band hinten gestellt. Der hat das Bertolt Brecht musikalisch untermauert mit seinen Musikern. War ganz toll.
Du hast den Wahnsinnsvorteil, ein Väterchen zu haben, der sowas kann, sowas macht und der hinter dir steht. Der jetzt nicht sagt, du musst es so und so machen, dann klingt das gut, sondern er hat dir, denke ich, die Freiheit gelassen, Mädel, dann tu du einfach mal was. Guck nicht nach mir, schiel nicht nach mir, mach dein eigenes Ding. War das so oder war es so mehr in dem Verhältnis Lehrer und Schülerin?
Ja und nein. Also ich war immer auf der Seite der Familie. Das heißt, die Firma, die Swing Management, die mein Vater leitet und mittlerweile ich darf etwas mitackern, wie man so schön sagt, das war mir immer wichtig. Ich habe erst mit meiner ehemaligen Pianistin, mit der Monika Primacola, etwas Eigenes gemacht. Das heißt, im Chansonbereich mit Friedrich Holländer und anderen Komponisten aus den 20er, 30er Jahren, Comedian-Harmonist und so. Und da habe ich das erste Mal was Eigenes gemacht. Das war vor 5, 6 Jahren. Und da habe ich gemerkt, ich habe noch eine andere Seite, außer dem Swing und der Klassik, die ich ja mache. Und es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor 2 Jahren haben wir uns ja knapp getrennt. Und ja, aus dem kam ja das, was wir jetzt machen. Also gerade das, was mein Vater jetzt für mich geschrieben hat, die Heinz-Erhardt-Gedichte zu vertonen, aus diesem Ganzen kam das. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht habe, wäre das nicht zustande gekommen. Hätte ich die Chanson Zeit nicht gehabt, wäre das jetzt nicht da.
Gut, spricht ja für dich jetzt nicht an dem, an irgendwas, sage ich jetzt einfach mal, das auszuluschen, bis nichts mehr drin ist, sondern es eine Zeit lang getan zu haben, gemerkt haben, es verändert sich was oder ich kriege Sichtweise auf Dinge, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Nicht? So nach dem Motto, geh mal in den Wald, suche Pilze. Ja, wo sind die Pilze denn? Nicht? Plötzlich sind die am Boden, stehen direkt vor mir. Veränderung im positiven Sinne, um dann den nächsten Schritt zu vollziehen. Ach, guck da, das kann ich aber auch. Und du hast also den Namen von der Monika Primacola erwähnt, ihr wart ja mal eine Zeit lang recht aktiv unterwegs, habe ich mir immer vorgenommen, ich muss dahin, ich muss das sehen, wie die Dame im Abendkleid über den Flügel rutscht.
Ah ja, okay.
Also das ist das Bild als Fotograf, das ich natürlich vor mir habe, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht wahrgenommen, weil ich dann wieder auch ja, den Sessel vom den Popo, den süßen sexy Popo vom Sessel nicht hochgekriegt habe, aber du hast jetzt, du bist nicht mehr mit der Frau Cola zusammen. Du
ich habe jetzt einen Pianisten. Ehrlich gesagt habe ich einen Hauptpianisten, einen Zweitpianisten und dann habe ich natürlich den Papa, mit dem ich natürlich auch arbeite, mit dem ich die Stücke genauso spiele. Allerdings spielt er auch ganz anders wie die anderen Pianisten. Und da ich mit meinem Vater wirklich, also ich sage wirklich jeden Tag probe, egal ob im Chansonbereich, also gerade die Heinz-Erhardt-Stücke oder im Jazz, improvisieren, üben, sketten und so etwas, ist mir das ganz nah geworden, mit meinem Vater auch auf der Bühne zu stehen, alleine, also ihn als Pianisten zu haben und ich in der Frontline. Das ist schon, das ist spannend, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das, ich hätte mir das früher gar nicht vorgestellt.
Ich denke, das kann man sich also auch in, oder jeder oder jede, die in früherer Zeit, also so der, die junge Frau, die angefangen hat, so sich, oder ja, was war es, der Beginn, mit dem eigenen Vater dann mal auf der Bühne zu stehen. So
ich glaube, das geht oft schief. Ich glaube, das, das geht, dieses Generationsding ist nicht nur bei vielen Firmen so, sondern das ist bestimmt auch in der Musik so. Also man nehme Nancy Sinatra und Frank Sinatra, sie hat sich ja eine ganz andere Richtung entwickelt. Er blieb beim Swing und sie ging ja mehr in die Pop, also besser gesagt in dem, was war das für eine Musik, die sie machte? Jetzt muss ich gerade fragen, mein Vater, es ging in die Pop-Szene auf jeden Fall, mehr in den Pop als in die...
Aber immer
mit Swing, Jazz, ja, immer,
genau. Background, immer genau. Mit ihrem Background, ja.
Ja, ich denke, das Entscheidende für euch beiden oder für solche Kombinationen, gibt es wahrscheinlich mehrere oder auch nicht, ist das Loslassen können. Nicht? Ich weiß das besser, aufgrund meines Alters, als du musst es erst noch lernen, sondern nach dem Motto, ich lass los und wenn sie hinplumpst, plumpst sie eben hin. Dann weiß sie, wie das ist, ohne auf der Bodenplatte. Und wenn sie eben nicht hinplumpst, na, dann ist es gut. Dann ist es gut gelaufen, dann hat sie, aber sie hat diese Erfahrung machen können, dürfen.
Ich bin ehrlich, ich habe diese Erfahrung, ich glaube, nicht einmal gemacht oder machen dürfen, wie man so schön sagt. Ich bin, wenn ich mit meinem Vater und mit meinen Musikern unterwegs bin, und das sind immerhin 7 Männer hinter mir, wirklich Männer, ich bin die einzige Frau, ich bin sowas von eingebettet, ich bin noch nie geplumpst. Kein einziges Mal. Die Jungs fangen mich jedes Mal auf, selbst wenn ich mal den Text vergesse und anfange, irgendeinen Blödsinn zu singen. Und unten sitzen manchmal Menschen, die kennen mich und dann grinsen sie und denken, ah, jetzt hat sie wieder den Text vergessen, lustig. Jetzt wird's wieder menschlich, wunderbar. Dann, ich habe wirklich nie schlechte Erfahrungen gemacht, ganz ehrlich.
Dann hast du bisher, ich sag's mal, Glück gehabt.
Ja,
oder?
Absolut.
Du hast so gut vorgearbeitet, dass das gar nicht passieren kann. So nach dem Motto, die 376. Notbremse hat nicht gehalten, also hauen wir die 377 hinein. Und irgendeine packt dann halt. Nee, es ist dann einfach so diese Professionalität, ja, wie soll ich sagen, beinahe über den Dingen stehen zu können, selbst wenn der Text jetzt mal nicht so stimmt. Wer merkt das dann schon, nicht?
Also ich merke es.
Ja, klar.
Und ich kann darüber hinweggehen, aber ich fange auch gerne mal an zu lachen, wenn ich, wenn ich wirklich schief liege. Aber was ich wirklich ungerne mache, ist, ungeübt und ungeprobt auf die Bühne zu gehen. Das mag ich nicht, weil ich möchte wenigstens einmal gehört haben, wie klingt es. Mein Vater schreibt ja alle Kompositionen zu Hause. Ich höre es zwar, aber nur Klavier. Aber dann kommt ein Saxophon dazu und noch ein Saxophon. Dann kommt eine Trompete. Ich habe hinter mir einen Bass, ein Schlagzeug. Ich habe eine Gitarre und eine Posaune hinter mir. Und dann klingt etwas vollkommen anders und ich muss das um mich herum gehört haben, um zu wissen, wann muss ich mehr geben, wann muss ich weniger geben. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich das gerade mit der großen Band mache, gerade mit Al Cat and the Roaring Tigers, wo ich diese Musiker hinter mir habe, oder mit den Christmas-Sachen, die jetzt übernächsten Monat anlaufen, Da habe ich dann noch einen weiteren Musiker hinter mir, noch einen Synthesizer, der heißt, der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, nur Geigen zu spielen. Da habe ich noch ein weiteres Volumen hinter mir und dann muss man das gehört haben. Man muss wissen, welche Energie, was bringe ich dazu und das ist wichtig. Und beim Klavier ist es genauso. Wir haben jetzt am Freitag eine 6-Stunden Probe gehabt in Tettnang bei meinem Pianisten, mit dem ich auch die Uraufführung mache, mit Martin Giebel. Und mit ihm das zu proben, ist was vollkommen anderes, als mit meinem Vater jeden Tag das zu spielen, weil er ganz andere Phrasierungen bringt. Und das ist, ja, das ist toll. Sag ich ganz ehrlich, das ist super.
Weißt du, an was ich jetzt gedacht habe, als du gesagt hast, jetzt fange die Christmas-Sachen an? I'm dreaming of a
White Christmas?
Aber ich träume da davon. Ich denke nur an den Kraus, dann muss ich morgens wieder raus und muss Schnee schöpfen.
Ach ja, also ich würde mich freuen, mal wieder Schnee zu schippen, weil ganz ehrlich, also ein Winter ohne Schnee, das ist doch nix.
Ja, ist schon, ich sag's mal so, je älter ich werde, ich brauche den Schnee nicht. Früher, als ich jünger war, hat es gar nicht hoch genug schneien können und, aber das muss ich mittlerweile nicht haben.
Nein,
ich werde auch nie in einen Skiurlaub fahren. Warst du schon mal im Skiurlaub?
Ja, ich war mal im Skiurlaub, ja. Und ich mag Skieren, sage ich gleich. Ich setze mich lieber auf einen schönen Schlitten und rodel nach unten. Das macht viel mehr Spaß.
Ja. Alexander?
Ich merke, meine Süße, dass dein Gegenüber, sprich jetzt dein provokanter Talkmaster, zwar in der Musikbranche in irgendeiner Form zu Hause ist, aber kein Musiker ist, denn Schnee heißt ja auch Kokain.
Ah!
Und wie viele Musiker schnupfen das, ja, von wegen.
Also ich muss sagen, zu diesen Drogen hatte ich keinen Bezug, mein ganzes. Ich habe.
Es war ja nur,
ja, nebenbei, ja.
Es war also, ja nur Schnee, ja, gut, in einer anderen, ja, Form.
Ja, Schnee, ja, in einer anderen Form.
Also in dem Sinne habe ich jetzt nicht gedacht. Ich denke jetzt wirklich an das kalte Nass des Winters, an den Schnee. Und ich liebe Schnee. Also ich finde es ganz toll.
Also guck.
Nein.
Gut, lass mir den Schnee in dieser Form.
Oder in einer anderen.
Oder in einer anderen. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Frauen und Männern aus dieser Region der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Rebecca Madeleine Katz, Sängerin, richtig?
Ja.
Aus Schrotzberg.
Richtig.
Wie sieht's aus? Ich habe jetzt vor lauter Freude mit dir vergessen, das nächste Lied einzulegen. Sing was unplugged, bitte.
Ehrlich? Soll ich was ganz unplugged singen?
Ja.
Dann nehme ich etwas aus meinem Programm, das ich jetzt mit meinem Vater erarbeitet habe und das ich am, ich darf Werbung machen für mich, oder?
Ja, selbstverständlich.
Am 5. November im Schrotzberg im Schloss im Kultursaal zum Besten gebe. Das wird meine Premiere sein und ich singe Heinz Erhardt Gedichte, hat noch niemand gemacht und ich freue mich super drauf und ich präsentiere euch jetzt ganz kurz das Tatütatü von Heinz Erhardt. Die Jagd beginnt, Tatütatü, ertönt es aus dem Horne, der Jäger tutet hinten rein, dann kommt's Tatü von vorne. Der Jäger nimmt zwei Gläser mit, am einen kann er drehen, dann kann er das, was weiter weg ganz nah und deutlich sehen. Das andere Glas ist dazu da, den Schnaps daraus zu trinken. Die Flasche steckt im Rucksack drin, gleich neben Brot und Schinken. Auch eine Flinte hat er mit, gefüllt mit feinstem Schrote. Und wenn er schießt und gar noch trifft, gibt's bei den Hasen Tote. Er legte aber einen Hirsch, so stieg der als Trophäe gleich das Geweih ins Wohngemach, damit es jeder sähe. Die Jagd ist aus, Tatü so tönt's, das Horn aus blankem Bleche. Der Jäger geht ins Stammlokal, der Jäger geht ins Stammlokal, der Jäger geht ins Stammlokal. Der Hirsch bezahlt die Zeche.
Boah, ich bin begeistert. Ich platze auch mal den obligatorischen Beifall.
Danke.
Er ist spärlich, aber es sind halt nicht mehrere. Faszinierend, was man da zu hören kriegt. Und vor allem, was mich sehr begeistert, ist die Leidenschaft, die du in dieses Lied hineinlegst.
Danke.
Also ich sehe den armen Hirsch zum Schluss dann, ja, liegt er halt. Wir haben jetzt, wie gesagt, du hast also live an Plug gesungen, ohne Orchester, also dein Federchen hat noch nicht einmal ins Horn gestoßen, das Saxophonhorn, nicht?
Nein, er spielt die Posaune.
Die Posaune. Zugposaune oder?
Zugposaune.
Zugposaune, ja gut. Ich wollte jetzt nur damit anfangen, damit ich auch weiß, was eine Posaune ist.
Ah.
Gut. Ich komme auf deine Zeit mit der Monika Primakola zurück.
Ja.
Wäre das für dich oder könnte das für dich die Bezeichnung tragen, Lehrzeit?
Absolut. Ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Ich glaube auch für sie selber. Sie hat auch sehr viel. Wir haben uns gegenseitig befruchtet. Absolut. Also sie mit ihrer unglaublichen Disziplin, ich mit meiner Schlaksigkeit, Dinge anzugehen. Es war sehr befruchtend, doch. Kann man wirklich sagen.
Das Repertoire, was ihr dort zum Besten oder in dieser Zeit zum Besten gegeben hat, wo lag das schwerpunktmäßig?
Im Chansonbereich der 20er und 30er Jahre. Auch 10er Jahre. Ja.
Also nur
des letzten Jahrhunderts.
Nur ihr beiden, die Monika Primacola am Piano?
Genau, und ich der Gesang und gleichzeitig Schauspielerische. Ich habe auch jedes Mal zu jedem Stück eine andere Frisur gemacht und mich anders ein bisschen verändert, damit das Stück einen bestimmten Charakter bekommt. Also wenn man eine Hausfrau gespielt hat, die jetzt 10 Kinder hat, die hat keine schönen Haare, die hat dann eine absolute durchgeknallte Frisur auf dem Kopf, weil sie schon seit Tagen nicht mehr dazugekommen ist, ihre Haare zu kämmen zum Beispiel. Und wenn ich eine arrogante Opernsängerin gespielt habe, dann habe ich eine schöne Stola getragen, ein Collier, die Haare schön zu einem Dutt zusammen und ein überhebliches Gesicht. Das kommt da alles zusammen und das wurde minutiös in vielen, vielen Stunden einstudiert, was sehr anstrengend war, aber mich, wie gesagt, sehr, sehr viel weitergebracht hat.
Man merkt halt, trotz aller Leidenschaft zum Gesang, ohne Disziplin geht nichts.
Ja, leider. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, oder dir, entschuldige, dir. Ich bin, also was das betrifft, ich lasse so gerne Dinge auf mich zukommen. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die Bühne, ohne es einstudiert zu haben. Aber manchmal denke ich mir, heute ist so ein schöner Tag. Warum soll ich da üben? Ich könnte doch auch in meinen Garten mal gehen und ein bisschen buddeln oder was pflanzen. Rasen mähen oder einfach einen schönen Kaffeetisch und sagen, kommt Nachbarn, wir machen heute Kaffee und ich backe den Kuchen dazu. Ja, das kommt da auch manchmal durch. Typisches Künstlerleben, man hat eben auch mal Zeit. Man darf sich die Zeit einteilen, wie man möchte, das ist toll.
Man muss sich die Zeit nehmen und gönnen. Dann auch.
Ja, denn ich bin der Meinung, das ist jetzt nicht respektlos, jedem, der von Montag bis Freitag in seinem Büro sitzt, der ist unglücklich. Und der sieht uns dann am Wochenende und denkt, oh, das ist es. Aber es ist genauso Arbeit. Auch wenn wir an einem Nachmittag uns mal frei nehmen. Denn mein Vater, er sitzt seit 2 Wochen von morgens bis abends, besser gesagt bis nachts, also letzte Nacht ist er, glaube ich, um 3 Uhr ins Bett gegangen, am Flügel, am Schreibtisch und komponiert, schreibt Stücke, weil einer unserer Musiker ist ausgefallen und jetzt muss ein komplett neues Programm erarbeitet werden, weil wir haben ja mehrere Bands und in dem Fall die Louis Armstrong Revival Band, mit der wir in München und in Prim am Chiemsee auftreten. Er ist
Warum
ausgefallen.
Habt ihr nicht in Prien am Chiemsee auftreten können, wie ich vor, wie lange ist das her, 4, 5 Wochen dort war?
Ja, da kann ich nichts dafür, weil die Herzland, unsere liebe Bekannte, dort eben kein Konzert gemacht hat. Nächstes Jahr. Ich gebe dir Bescheid, wenn es nächstes Jahr dort ist.
Das
und dann kommst du hin.
Also, wie gesagt, Prien.
Sehr schön.
Wir waren eine Woche dort, hatten ein fantastisches Wetter. Und haben Prien, ja, Chiemsee, so und so, bayerisches Wasser, bayerisches Meer, genossen ohne Ende. Ich habe also auf dem Handy noch ein Bild, zeige ich dann immer meiner Frau beim Frühstück. Nicht?
Eine der schönsten Landschaften Deutschlands.
Ja, kann man nur empfehlen. Oder man sollte einmal im Leben wenigstens dort gewesen sein.
Damit ja, man, auf jeden Fall.
Gut, man kann nicht alles haben im Leben. Wir haben also hier keinen Chiemsee und auch leider kein, was weiß ich, die Berge nicht so, muss man sich dann halt vorstellen.
Ich finde, die Hohenloher Landschaft ist sehr schön.
Sie ist faszinierend. Also wenn man diese, nur nebenbei diese Täler, Bühlertal, auch das Jagsttal.
Absolut, Jagsttal. Langenburg und dann runter nach Bechlingen und beim Bernulf Schlauch einen schönen Holunderzauber schlürfen. Also ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres.
Ja, oder Kirschberg genauso.
Genau.
Das ist genauso.
Sehr schön, ja.
Gut, du bist eingebettet oder lebst eingebettet in dieser Landschaft mit deiner Familie zusammen.
Ja.
gab's nicht dann doch irgendwann mal so, ach, jetzt wäre ich gerne in Stuttgart, dann könnte ich, brauche Abwechslung, so ein bisschen, ja, Shopping, was das auch immer ist.
Am Anfang war das so, ich war ja nach meinem Abschluss ein Jahr in Stuttgart an der Staatsoper, bei der Jungen Oper. Und da habe ich so viele Menschen kennengelernt, so viele, die auf meiner Wellenlänge sind, mit dem Singen, Tanzen, Schauspielern. Ich habe es sehr vermisst, sage ich ganz ehrlich. Also am Anfang war es sehr schwer. Aber dann war, wie gesagt, Würzburg, Opernhochschule. Und dann war ich wieder mit Menschen zusammen. Und Würzburg ist ja auch sehr, sehr schön. Und also dann war es eigentlich vorbei. Jetzt in letzter Zeit kommt es wieder ein bisschen raus, dass ich sehr viel in Stuttgart bin, weil mein Freund in Stuttgart wohnt. Und ja, aber ich sag's ganz ehrlich, also am besten drum herum fahren, weil durch Stuttgart durch, Halleluja, da brauchst du ewig, um durchzukommen. Mit Stuttgart 21 nur Staus und...
Oh. Also zu Stuttgart, ich bin mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und ich war entsetzt, wie ich aus diesem Zug ausgestiegen bin. Wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was habt ihr hier angerichtet?
Ja, was macht ihr hier?
Eine ganze Generation leidet unter diesem fürchterlichen Dreck. Ja.
Gut, Stuttgart ist nicht unser Thema. Du hast in Würzburg studiert.
Ja, eine Zeit lang.
Wie lang oder wie lang hast du?
5 Jahre sind die Norm. Man muss 5 Semester sind das, die man durchhalten muss.
Was wird in dem Studium gemacht?
Musiklehre. Musik, oh Gott, so viel. Tanz, Schauspiel, das ist, war für mich das Wichtigste. Natürlich Gesangsunterricht, Sprachunterricht. Schauspielunterricht habe ich gerade schon gesagt. Hatte ich eine ganz süße Lehrerin, ganz reizend. Ich war viel mit Frau Professor Heindl zusammen, zu der Zeit die Musikhochschulleiterin, deren heimliche Leidenschaft der Swing und der Jazz war. Und mit ihr konnte ich sehr oft sprechen. Das war natürlich super, weil man darf eigentlich nebenher nicht so raus. Das ist nicht so gern gesehen. Das ist eher verpönt. Und ich habe ja nebenher Geld verdienen müssen. Ich musste ja irgendwie das Studium bezahlen. Und da war ich ja mit meinem Papa viel unterwegs. Und das wurde dann immer so, ja, Rebecca ist in Ordnung.
Ja gut, es hat sich ja auch bei deinem Papa mit um Musikalität und um den Gesang gedreht. Also du bist schon, sage ich mal, auf dem Kreuzfahrtschiff geblieben. Zwar nicht ganz vorne auf der Brücke, sondern mehr hinten im Achterdeck war halt die Riesengaudi, da war es halt, aber wie gesagt, du bist auf der gleichen, du bist in der gleichen Sparte dann geblieben.
Ich bin in der gleichen Sparte geblieben, aber ich gebe 2x im Jahr mit einem Ensemble, mittlerweile ein Chor, weil wir sind mehr als Ensemblemitglieder, via Klassica gebe ich immer 2x im Jahr Konzerte hier im Hohenloher Kreis, manchmal auch ein bisschen woanders, aber das ist seltener. Immer für einen guten Zweck werden die Gelder gesammelt und die kommen dann einer Tafel oder irgendwelchen Sachen zugute. Und da bin ich im klassischen Bereich unterwegs. Also da wird von Monteverdi bis Bruckner oder Stravinsky wird gesungen. Ein 1,5-Stunden-Konzert. Und ich darf immer ein Solo singen, das ist wundervoll. Und ich suche mir immer aus einem Opernstück was aus. Dieses Jahr habe ich mir Casa Diva ausgesucht. Und das ist wundervoll. Aber das, also das sage ich gleich, das ist Disziplin. Da muss man jeden Tag dran sitzen. Jeden Tag Sprache, Gesang, das muss sitzen. Das ist klassische Musik, das ist was vollkommen anderes. Eine ganz andere Sparte der Musik und eine sehr disziplinierte.
Wieder das Wort
Disziplin. Ja.
Ohne Disziplin geht halt in bestimmten, oder ich sag's mal vielleicht so, wenn man mit mehreren zusammen spielt, egal was oder wo, ist Disziplin das mit eines der obersten Gebote. Klar, die Musikalität muss gegeben sein, aber man muss sich an das halten, was mir zusteht. So nach dem Motto, ich esse jetzt nicht gleich vom Nachtisch, sondern ich muss erstmal bei der Vorspeise dranbleiben, damit das Hauptgericht dann ja das Absolute wird und dann so weiter und so weiter.
Es sei denn, es ist so üppig, dass man schon satt ist.
Ja, jetzt natürlich eine Frage, wenn jetzt jemand zu dir käme und würde sagen, du, ich will genau das Gleiche tun oder machen, was du auch machst. Was würdest du dir empfehlen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin. Das heißt, wenn jemand keine schöne Stimme hat, bin ich zwar ehrlich in dem Sinne, dass ich sage, entweder mehr üben, voll... Nee, nicht... Wie drückt man das aus? Mach mehr aus dem, was du hast, was dir gegeben ist. Denn manche haben Talent, aber keine schöne Stimme. Andere haben eine schöne Stimme, aber treffen dafür den Ton nicht. Und ich würde das dann ehrlich sagen, wenn jemand dasselbe machen möchte wie ich, dann sage ich, tu es. Weil es gibt viel zu wenig, die das mit Leidenschaft und mit Herz machen. Mach es. Doch?
Das Mitentscheidende ist, denke ich, auch das Elternhaus. Wie weit das Elternhaus ein solches Kind oder solch ein talentiertes Kind dann auch unterstützt, schiebt, trägt und so weiter und so weiter. Ich will jetzt niemanden irgendwas unterstellen, Mann. Du hast das große Glück gehabt, in eine hochmusikalische Geschichte da hineingeplumpst zu sein. Nicht jeder hat das Glück, aus einer solchen Familie zu kommen. So nach dem Motto, lern erstmal einen anständigen Beruf und dann kannst du noch ein bisschen im Frauenchor.
Warum sollte dieser Beruf nicht anständig sein? Was ist an diesem Beruf nicht anständig? Das ist die Frage. Okay, gut, wir verdienen vielleicht weniger als andere, aber deswegen ist er doch nicht unanständig.
Nee, es geht einfach um das Geldverdienen, um das Brotkaufen.
Aber man muss doch glücklich sein in dem, was man macht.
Ja.
Und das ist es. Machen Sie mal, macht mal jeder den Beruf, den er haben will, aber er ist unglücklich darin. Dann hat er sein ganzes Leben etwas gemacht, was er nicht wollte und kann dann nicht auf ein glückliches Leben zurückblicken. Was bringt das einem? Entschuldigung, das hat doch gar keinen Zweck.
Alexander, du wärst dran.
Ja.
Ja, jetzt komme ich, weil ich seit 54 Jahren auf der Bühne bin. Wenn man ganz jung und frisch in diese Genre reingeht, mit Leidenschaft und Liebe, und es ist ja so, man muss auch eine gehörige Portion Narzissmus, Selbstverliebtheit mitbringen. Auf der Bühne darf man alles nur nicht normal sein, weil die Normalität ist unten und oben will man das Grelle, das Vulgäre, das Verbotene und so weiter. Man muss auf der Bühne, darf man alles sein, nur nicht normal. Auf der anderen Seite, es hat die paar wenigen, die ein Michael Jackson geworden sind und so, das ist nicht die Norm. Man lebt permanent als Bühnenkünstler, ja. Ob es jetzt Musiker ist oder Theater oder sonst etwas. Man lebt wirklich unter Hartz IV. Ich muss es einfach so sagen. Jetzt muss ich ganz kurz etwas sagen. Seit 3 Jahren geht eine Ausstellung quer durch die Theaterlandschaft in ganz Deutschland.
Ist eine hochinteressant. Sollte man anschauen.
Mit 12 Plakaten. Vor 3 Jahren hat es seinen Weg genommen von Berlin aus. Und es gab einen wunderschönen Artikel im Berliner Tagesspiegel, der die Existenzmöglichkeiten von Bühnenkünstlern in Deutschland zeigt. Und wenn ich das ab und zu raushole, ist interessant übrigens auch fürs Finanzamt so nebenbei, was die deutsche Bühnenkünstlerin im Jahr verdient, wenn ich das irgendwelche Menschen frage, dann kommen die auf Zahlen wie 30.000 Euro, 40.000 Euro. Im Schnitt verdient in Deutschland die klassische Bühnenkünstlerin brutto im Jahr 9.500 Euro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der männliche deutsche Bühnenkünstler, Jazzmusiker, verdient 14.500. Das ist, da die meisten Künstler sind nicht mal fähig, eine Familie zu gründen. Das muss man sich vorstellen. In Brandenburg leben 3.500 Künstler von weniger als 7.500 Euro. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist auch ein Bestandteil unseres Lebens.
Absolut, ja.
Bei dem ganzen Klammer ist es die unglaubliche Tragödie, wenn heute eine Sängerin von der Musikhochschule abgeht, eine Koloratursängerin, die die Königin der Nacht singt, wird sie an der Oper in Stuttgart für 1.000 Euro freiberuflich engagiert. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen.
Gut, gut oder auch nicht gut.
Eine Katastrophe.
Eigentlich ist eine
der reichsten Kulturnation der Welt.
Ja. Das ist eigentlich eine Katastrophe.
Ja.
Vielleicht ist es deswegen, ja, es ist ein Glück, dass wir auf dem Land leben, denn dadurch, ich sag's in Stuttgart,
Stimmt, da wird fast kein Künstler mehr.
Man kann nicht mehr leben. Genau.
Alle weggezogen.
Man kann leider
nicht. Deswegen leben wir hier.
Ja.
Ich sehe auf der anderen Seite diese Diskrepanz. Das eine ist das Geld verdienen.
Ja.
Und das andere ist die Leidenschaft zum Talent. Zum Bühnentalent, egal wie. Und es ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, beinahe so eine Art Teufelskreis, aus dem du nicht, oder so ein Zug, aus dem du nicht aussteigen kannst.
Nein, du kannst nicht aussteigen.
Das ist diese, ja, ich sag's mal so, das ist diese Form, oder vielleicht diese Form, wo du angekettet bist. Und jeder weiß, dass du angekettet bist, der kommt nicht weg da. Mit dem können wir es treiben.
Ganz kurz, es ist ja dein Interview, Mann. Es gibt einen Witz, den man unter Musikern erzählt. Was sagt der Bluesmusiker zum Jazzmusiker?
Keine Ahnung.
Zum Flughafen bitte. Ich will damit sagen, der Bluesmusiker verdient das fette Geld und der Jazzmusiker ist der Taxifahrer. Ja,
ja, es gibt Dinge, die, ich sag's mal, die wissen wenige. Das wissen die, die drin sind in,
ja,
dem, in, de, ja, in diesem
Genre.
Und die anderen haben da davon keine Ahnung, haben irgendwelche wirren Vorstellungen. Es gibt immer Top-Leute, die für einen Abend und so weiter. Aber das sind, es ist einer oder eine.
Was meinen Sie, wie viele bekannte Schauspieler, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen, 11 Monate im Jahr arbeitslos sind und die trauen sich nicht zum Arbeitsamt zu gehen, um Arbeitslosenunterstützung, wenigstens was die sozialen Dinge anbelangt, dass sie weitergezahlt werden. Die werden für Stunden engagiert, spielen ihr Zeug runter und dann sind die wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen. Leute, von denen sie das nicht glauben. Aber die können sich nicht erlauben, sich arbeitslos zu melden, weil wenn das die Bildzeitung erfahren würde, wären sie ganz am Arsch. Ja.
Mhm.
Ja,
aber jetzt haben wir einen Genre,
ja, gut, gut, gut. Ist so eine Sache. Du hast immerhin noch das Glück, wenn es also ganz schlimm kommt. Du hast einen Garten und von diesem Garten kannst du leben. Jetzt ist ja die Kohlzeit, nicht? Gibt's jeden Tag Kohlsupp, Kohl, Krautwickel und so weiter und so weiter.
Wir haben noch ein anderes Glück. Wir haben Jäger in der Nähe. Und dort kann man regelmäßig Reh bestellen oder Wildschwein, das ist auch natürlich toll. Oder wir haben in Meusberg, ist das, gell? Die Frau Franz mit einem wunderbaren Hoflädchen. Hälische Sau. Was gibt es Besseres?
Bei den Jägern ist es halt so, die müssen treffen. Ne? Der nicht trifft.
Habe ich ja gerade gesungen, ja, nicht wahr?
Hast du Pech gehabt. Ne? Schon knapp vorbei, ist also auch daneben. Kommen wir nochmal auf diese Musik zurück. Die Zeit, als du, möchte ich nochmal mit der Monika Primakola, was nochmal schwerpunktmäßig, was war, wo wart ihr da fest verankert oder?
Ja, also es waren, wie gesagt, die Stücke aus den 20er, 30er Jahren, Comedian Harmonist, Friedrich Holländer, wenn ich, also ich muss ehrlich sagen, Komponisten, ich kann sie mir nicht so, Kreisler natürlich, Bertolt Brecht, das waren alles so die Dinge, ja, also es war der Novak, es war Böf Stroganow zu singen. Also es waren viele Stücke, die sehr viel zugelassen haben, dass man viel schauspielerische Qualitäten reinbringt.
Die Frage, die sich jetzt für mich stellt, also in der Bereich, in dem du oder in dem ihr euch bewegt habt, ist sehr anspruchsvoll.
Ja.
Wie sieht's aus mit Rock und Pop, Lederjacke an, Jeans?
Das höre ich mir im Radio und auf CD an, aber ich kann es nicht singen. Ich habe nicht die Stimme dafür. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Und das gehört nicht. Ich bin ein Koloratursopran. Das ist ganz schwierig. Sowas machen Altstimmen. Mezzosopran.
Ja.
Die können das. Ja. Die können röhren.
Ja gut, aber
ich kann das nicht.
Schon mal ausprobiert.
Nein, und ich weiß, dass ich es nicht kann. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil ich bin in dem, was ich mache, glücklich. Und ich möchte nicht einer anderen Sängerin ihr Genre auch noch wegnehmen. Ich glaube, das, was ich mache, kann ich gut und richtig. Und
also,
ich möchte nichts nur halb machen.
So wie du jetzt optisch da vor mir sitzt, könnte ich mir gut vorstellen, diese Lederjacke, hautenge Jeans, in der man kaum noch atmen kann.
Ganz schlecht. Für Singen ganz schlecht.
Singen, ja, ganz schlecht. Gut. Dann mach halt den obersten Knopf auf. Aber ich könnte mir das, also beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen, dass du das nicht könntest.
Okay, gut, dann lassen wir es so stehen. Ich selber traue es mir nicht zu, aber ich habe die Lederjacke.
Du hast die Lederjacke.
Und die knallenge Jeans habe ich auch.
wenn das schon mal gegeben ist, allein vor dem Spiegel, warum nicht? Schauspielerisch warst du ja auch, oder bist du auch ausgebildet?
Ja, auf jeden Fall. Am Staatstheater habe ich ja gearbeitet. Mhm. Das Projekt hieß damals PAX. Und es war super. Also gerade mit vielen zusammenzukommen. Einige sind immer noch im Kunstbereich tätig. Gerade Mirella Hagen, eine wunderbare Klassiksängerin, oder Marvin Lorch aus Stuttgart, der Tanzunterricht gibt. Ganz toll. Also ich bin total begeistert.
Warum bist du noch nicht beim Fernsehen?
Gute Frage. Sie haben mich noch nicht gefragt.
Ja, du musst sie anfragen.
Okay, gut, dann werde ich wohl das Erste, was ich mache. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja mit dem Bayerischen Rundfunk, waren wir sehr eng zusammen. Da haben wir zusammengearbeitet und da haben wir dann auch Junger Wein und alte Lieder mal gemacht und war auch sehr schön, bin ich ehrlich, hat viel Spaß gemacht.
Es ist eine komplett andere Erfahrung.
Ja, also ganz anders.
Ja, für das Fernsehen zu arbeiten. Ich war auch schon mal dabei, aber ich verrate nicht bei was. es ist, also wie gesagt, Fernsehen zu machen besteht immer aus Warten. Du wartest immer, bis du dran kommst.
Und wirst ewig nachgeschwenkt.
Ja, das war bei mir nicht so der Fall, weil das war... Ich habe bei den Fallers mitgespielt, Karl kauft eine Kuh.
Herrlich.
Hier in der Saumarkthalle, damals war es noch die Saumarkthalle, ist ja heute nicht mehr. Also es war unglaublich spannend, aber das bestand nur aus Warten. Fernsehen, warum nicht, why not?
Ich bin für alles offen.
Ja.
Gerne.
Ja, also deswegen die Frage, wie gesagt, du kommst aus einer sehr anspruchsvollen Musik. Wer sich da bewährt hat oder wer da dabei ist oder in dieser Liga mitspielt, der kann theoretisch gesehen alles.
Gute Frage. Ich traue es mir nicht zu.
Ich traue dir alles zu, so nach dem Motto, wenn ich dich das nächste
Rock
Mal...
Rock jetzt nicht, ich traue mir keinen Rock zu.
Wenn ich dich das nächste Mal treffen sollte, ist meine Frage natürlich, die hast du die Zigarren mitgebracht?
Zigarillos.
Nichts Zigarren, mehr auch richtig ist. Wir rauchen richtiges an. Wir sind fast am Ende mit unserer Sendung.
Wie schade.
Und wenn ich jetzt die gute Fee wäre und du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Das ist, oh Gott, auf dem falschen Fuß erwischt.
Sagt
immer,
sie.
Immer eine gute Stimme haben.
Ich hätte jetzt gesagt, Zigarren nicht, aber gut, es ist.
Oder glücklich sein. Ich glaube, glücklich sein ist auch etwas sehr Wichtiges.
Gut. Du musst dich für eins entscheiden, entweder für die Zigarren oder glücklich sein.
Okay, wenn ich glücklich bin, kann ich auch Zigarren rauchen.
Gut. Du hast eine Homepage,
ja.
Wo findet man dich? Falls jemand vom Fernsehen sich meldet.
www.swingmanagement.de
Nächstes Konzert?
Das ist am 5. November um 20 Uhr. Das ist ein Samstag übrigens, im Schloss Schrotzberg. Und das nächste folgt dann in München, aber ich mache dann in Schrotzberg wieder Werbung für das nächste Konzert.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Menschen und Frauen und Kindern, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz, Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Meine heutigen Gäste waren Rebecca und Alexander. Ich bedanke mich für euer Kommen, wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben, und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Crailsheim. Letztes Lied habe ich einfach mal eingeschoben. Lassen wir jetzt mal laufen.